Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 12. März, 7.07 Uhr. Zeit für Stand jetzt.
Zeit für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, sag schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
WM-Boykott und der Umgang mit Katar, das Bündnis pro Fans positioniert sich.
5 Fragen an den 25. Bundesligaspieltag.
Uwe Gensheimer blickt auf die Olympia-Quali ab heute voraus.
Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, mit den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages.
Und natürlich haben wir eine Frage des Tages. Derzeit wird ja vor allem darüber gerätselt, wer Nachfolger von Jogi Löw beim DFB werden könnte. Aber was wird denn eigentlich nach der EM aus Löw? Hat bisher jetzt noch wirklich keiner so richtig sich Gedanken drüber gemacht. Er selbst übrigens auch nicht. Das hat er auf der Pressekonferenz gestern gesagt.
Also grundsätzlich kann ich jetzt irgendwie nichts völlig ausschließen. Über das habe ich mir irgendwie keine so konkreten Gedanken gemacht. Wie sieht denn meine Zukunft dann ganz konkret aus nach dem Turnier? Weil das habe ich dann auch wieder verworfen. Das muss man dann auch sehen. Natürlich ist die emotionale Bindung zum DFB, die ist schon auch natürlich vorhanden und die ist natürlich auch sehr, sehr groß, absolut.
Also wir sollten dem Mann auf jeden Fall mal auf die Sprünge helfen, oder? Lass uns das mal zur Frage des Tages machen, würde ich sagen. Also wir beide nehmen uns jetzt einfach mal je 40 Sekunden Zeit, um dem Yogi ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben oder mal zu analysieren, was könnte er denn machen?
Ja, was könnte er machen? TV-Experte? Also nee, da wäre er mir, sage mir mal, auch irgendwie nicht präzise genug in seinen Aussagen. Auch braucht er ja immer etwa 3 Monate, um in komplizierteren Situationen dann zu einer Meinung zu kommen. Es wäre also nichts für ihn. Er könnte vielleicht podcasten, dann hätte er ja mehr Zeit. Aber Spaß beiseite, ich würde ihn schon weiter als Werbefigur sehen. Namen und Bekanntheit hat er ja allemal. Das wird er auch nach seiner Bundestrainerzeit sicherlich darüber hinaus nutzen können. Und dann denke ich, dass er sich auch als Trainer weiter verdingen sollte. Allerdings eher auf Verbandsebene, nicht als Vereinstrainer. Ich glaube, das wäre insgesamt nichts mehr für ihn. Diesen täglichen Stress muss er sich auch nicht mehr geben. Aber beim Verband, wo er Zeit hat, etwas zu entwickeln, das könnte was für ihn sein. Oder er wird Nachfolger von Dieter Bohlen.
Oh ja, das ist überhaupt, ich dachte, Dieter Bohlen wird vielleicht Nachfolger von Jogi Löw.
Also, kann auch sein.
Das wäre ja auch so eine Geschichte. Es sind ja ein paar Plätze vakant.
Oder Bundeskanzler.
Ja, doch, du hast ja, es sind bald Bundeskanzler, also es sind bald Bundestagswahlen. Warum soll er nicht vielleicht auch Bundeskanzler? Man weiß es.
Kann er Kanzler? Ja, weiß man nicht.
Naja, mal gucken. Also eine Zeit lang jedenfalls. Ich guck mal. Also das sind meine Gedanken dazu. Erstmal vorweg auch, wenn er, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der wieder Fußballtrainer wird im Sinne von Vereinstrainer. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, muss ich sagen. Und irgendwie Nationaltrainer irgendwo anders. Also für mich ist ein Nationaltrainer irgendwie dann auch Endstation in seinem Land. Danach kommt eigentlich nur noch genau das, was du sagst, Verbandstätigkeit oder Repräsentant, Präsident des VfB Stuttgart zum Beispiel, ist ja im Moment auch aktuell, Leiter Sport und Sozialsponsoring bei einem großen deutschen Automobilkonzern, der mit dem DFB zusammenarbeitet oder eben, wie du sagtest, auch Werbegesicht. Ich glaube, er tut gut daran, dass er sich ein bisschen Abstand gönnt, denn das, was in den letzten Monaten mit ihm passiert ist, das macht ja auch was mit einem und ich glaube, er sollte jetzt erstmal 5 gerade sein lassen und danach, wenn er erstmal genug Espresso getrunken hat, dann glaube ich nicht, dass er noch Bock hat, in aktiven Fußball zurückzukehren.
Was denkt ihr denn? Was würdet ihr Jogi raten? Was soll er denn machen im Ruhestand oder vor dem Ruhestand? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028. Wir leiten das dann gerne an den noch Bundestrainer weiter. Ganz wichtig, nur Sprachnachrichten schicken, ne? Keine Bilder oder irgendwas, nur Sprachnachrichten mit den Worten Stand jetzt in eurem Namen. Dann können wir das Ganze auch zuordnen und nicht ausfällig werden, ne? Bitte ganz sachlich bleiben.
Stand jetzt aktuell.
Als Jogi Löw angekündigt hatte, dass er nach der EM 2021 zurücktreten wolle, da war einer der kreativeren Tweets dazu. Sinngemäß, super, Löw ist der Erste, der die WM 2022 boykottiert. Dieser Tweet, der bringt ironisch die Kritik zum Ausdruck, die der Austragung der WM in Katar ja schon lange entgegenschlägt. Hauptgrund der Kritik, Umgang mit Menschenrechten im Emirat und vor allem auch der Umgang mit Gastarbeitern und die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter dort. Zuletzt hatte ja der Guardian erst wieder berichtet, dass in den vergangenen 10 Jahren mehr als 6.500 Arbeiter aus 5 asiatischen Ländern in Katar gestorben seien. Vor diesem Hintergrund formieren sich jetzt immer größere Gruppen, die zu einem WM-Boykott aufrufen. Vor wenigen Tagen, da haben zum Beispiel 6 norwegische Erstligaklubs ihren Verband aufgefordert, die Nationalmannschaft bei der WM nicht an den Start zu schicken. Gleiches hat auch in Deutschland das Bündnis Pro Fans beim DFB getan. Warum? Das hat dessen Sprecher Sig Zelt unserem Partner, dem Sportinformationsdienst, erklärt.
Das fällt Fußballfreunden nicht leicht, denn sie fiebern ja auch der eigenen Nationalmannschaft mit. Und wir sagen uns aber, wir hätten es eigentlich schon viel eher tun sollen. Der Internationale Gewerkschaftsbund hat schon vor 6 Jahren mit 7.000 Toten gerechnet. Und jetzt lesen wir, ja, das kommt hin ungefähr. Vielleicht werden es sogar noch mehr. Und ja, wie gesagt, wir können es nicht rückgängig machen. Wir hätten es schon eher viel aktiver und konsequenter darauf hinweisen sollen. Aber wir sind der Meinung, das kann man nicht hinnehmen. Irgendwo ist eine Grenze. Es geht nicht darum, das Land Katar zu verurteilen oder geschweige denn die Einwohner dort. Es geht nicht um allgemeine politische oder weltanschauliche, religiöse Differenzen. Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Und wir wissen auch, dass auch in Deutschland Wanderarbeiter oftmals sehr schlecht behandelt werden. Aber hier haben wir die unmittelbare Verbindung zum Fußball. Wir spielen, oder die Nationalmannschaft soll spielen, in Stadien, die auf dem Blut von Arbeitern errichtet wurden, um es mal bildlich zu sagen. Und ich finde, das kann man aus Gründen der Menschlichkeit einfach nicht machen. Daran haben wir auch keinen Spaß, das zu sehen.
Übrigens, Verbände, die eine WM boykottieren, werden von der FIFA zur Kasse gebeten. Denn in diesem Fall, da würde eine Vertragsstrafe von mindestens 20.000 Franken fällig. Und es droht zudem auch der Ausschluss des Verbandes von weiteren FIFA-Turnieren. Beispielsweise könnte die FIFA dann die Frauenfußballmannschaft oder auch die Jugendnationalmannschaften von deren Weltmeisterschaften aussperren. Norwegens Verband hat übrigens auf die Aufforderung zum Boykott bereits reagiert und hat ihn abgelehnt mit dem Hinweis, dass ein Fernbleiben von einer WM auch Hunderttausende von Arbeitnehmern in die Arbeitslosigkeit schicken würde. Man teile zwar als Verband die Kritik an den Arbeitsbedingungen in Katar, wolle aber, Zitat, von innen heraus arbeiten, um unsere Haltung auszudrücken und hoffentlich zu Verbesserungen beitragen zu können. Tja, so ähnlich klingen ja auch immer die Statements, die man vom FC Bayern in der Frage zu deren Verbindung mit Katar hört. Apropos Bayern, wie bewertet denn Sig Zelt die Beziehungen, die der FC Bayern mit Katar unterhält und die Schlagzeilen, die der Rekordmeister zuletzt ja auch im Zusammenhang mit der Club-WM geschrieben hat? Also ich meine jetzt nicht die sportlichen.
Das sind unterschiedliche Dinge. Die Wirtschaftsbeziehungen will ich nicht bewerten, denn die sind ja mit bestimmten Unternehmen, also mit der Fluggesellschaft. Über die Fluggesellschaft kann ich nichts sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass Air Katar seinen Beschäftigten gute Bedingungen bietet und diese Probleme eben nicht hat. Und insofern, man muss nicht alles in einen Topf werfen. Dieser Ausflug zu der Club-WM, naja, also aus Gesichtspunkten der Pandemie ist es sehr kritisch. Es ist gerade mit dieser Episode des Fluges dorthin, als sich dann der Herr Rummenigge über das Nachtflugverbot in Berlin stellen wollte. Es ist doch krass. Das macht den Fußball eben so unsympathisch. Das ist genau das, was sie immer wieder sagen, was sie nicht machen wollen. Sie wollen keine Sonderrechte in Anspruch nehmen. Und sie tun es doch immer wieder. Und gerade beim FC Bayern leider sehr laut. Ich rede nicht gerne über einzelne Vereine, weil wir ja auch deren Fans vertreten, die das aber auch eben kritisch sehen. Und ja, und sportlich gesehen ist natürlich diese Club-WM nicht viel wert.
Die Meinung und Einschätzung von Sig Zelt, dem Sprecher des Bündnis Pro Fans. Geäußert hat er sie in einem Exklusivinterview mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID. Und morgen hört ihr noch mehr aus dem SID-Interview mit Sig Zelt. Dann wird es um seine Einschätzung, um die Einschätzung des Bündnis-Pro-Fans zu Geisterspielen und den Auswirkungen der Pandemie auf den Fußball insgesamt gehen.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
5 Fragen an den Spieltag.
Wir blicken voraus auf den 25. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga und fragen uns natürlich zuerst, wie immer, wer spielt gegen wen?
Ja, los geht's heute Abend mit Augsburg gegen Gladbach. Für die kriselnden Borussen gibt's zumindest soweit gute Nachrichten, dass sie seit 8 Spielen gegen den FCA ungeschlagen sind. Morgen geht's dann weiter mit Mainz gegen Freiburg. Bei den Freiburgern, da könnte Jonathan Schmidt zum meist eingesetzten Franzosen in der Bundesliga-Geschichte werden. Union empfängt dann noch Köln, den Lieblingsgegner von Trainer Urs Fischer übrigens. Der hat gegen die Geißböcke noch nie verloren. Euer und Wolfsburg trifft auf Schalke.
Und dann kommen die Bayern nach Bremen, sind gegen Werder seit 24 Duellen ungeschlagen. Und Dortmund empfängt Hertha BSC. Erling Haaland wird sich freuen. Im Hinspiel erzielte er den Stand jetzt einzigen Bundesliga-Viererpack seiner Karriere. Dann geht es am Sonntag weiter mit Leverkusen gegen Bielefeld, Leipzig gegen Frankfurt und Stuttgart gegen Hoffenheim. Und da steht Sascha Kalajdzic kurz davor, einen VfB-Rekord zu knacken. Denn trifft er, hätte er in 7 aufeinanderfolgenden Spielen ein Tor für den VfB erzielt. Das schaffte bisher nur Freddy Bobic vor 25 Jahren. Nächste Frage. Zieht Robert Lewandowski mit Klaus Fischer gleich?
Könnte sein. 267 Bundesliga-Tore hat Lewandowski Stand jetzt in seiner Karriere schon geschossen. Wenn er auch gegen Werder trifft, ja, dann würde ihn das auf Platz 2 der ewigen Torjägerliste der Liga bringen. Dann hätte er nämlich mit 268 Toren mit Klaus Fischer gleichgezogen. Und wenn er mehr als ein Tor schießt, dann zieht er sogar vorbei. Und wenn er überhaupt treffe, dann hätte er sowieso noch einen Bundesliga-Rekord eingestellt. Dann hätte er nämlich in der Saison schon gegen dann 16 verschiedene Gegner getroffen. Und das haben in der Liga-Historie nur er selbst im letzten Jahr, Ailton 2003-04, sowie zweimal Gerd Müller Ende der 60er Jahre geschafft. Und Lewandowski hätte dann sogar noch die Chance, auch gegen den 17. Gegner zu treffen. Am 3. April, da müsste er gegen Leipzig netzen. Das wäre ja auch aus Meisterschaftsgründen gar nicht so schlecht für die Bayern und gar nicht so schlecht für ihn. Da sind wir auch schon beim Thema. Leipzig wird beim Duell zwischen Leipzig und Frankfurt vielleicht mal der Auswärtsfluch gebannt.
10 Pflichtspiele haben die beiden Mannschaften schon gegeneinander bestreiten müssen und bisher wurde noch keines dieser Spiele vom Auswärtsteam gewonnen. Also es gab immer nur Unentschieden oder eben die Heimsiege. Ob sich das am Wochenende ändert? Leipzig gilt als ziemlich heimstark, muss man sagen, hat in dieser Saison nur gegen Dortmund zu Hause verloren. 10 Siege und ein Remis geholt. Frankfurt ist mit 5 Siegen bei 4 Remis und 3 Niederlagen jetzt nicht die Auswärtsmacht, muss man sagen. Was aber dafür sprechen könnte, Leipzig schwacher Auftritt gegen Liverpool und die Tatsache, dass Julian Nagelsmann erst 1 seiner Stand jetzt 6 Pflichtspiele gegen Adi Hütter gewinnen konnte. Also bleibt es jetzt bei der Statistik? Ich weiß nicht so genau. Also bleiben wir insgesamt bei Statistiken. Wer sind die besten Torhüter der Liga? Also statistisch gesehen, Malte.
Ja, unglaublich, aber war zumindest, wenn man jetzt einfach mal nur nach gehaltenen Bällen bewertet, dann sind es 2 Torhüter, die jetzt sicherlich nicht bei jedem spontan so ganz vorne lagen. Kun Kassels, das ist der Beste, der Wolfsburger. Gut, hätte man jetzt drauf kommen können, weil der ja zuletzt über 670 Minuten ohne Gegentor überstanden und hat insgesamt 74% aller auf sein Tor abgegebenen Schüsse abgewehrt. Auf Platz 2, da liegt einer, den hat man jetzt bestimmt nicht auf der Rechnung gehabt. Schalkes Frederik Renault. Der stand nämlich 8-mal auf dem Feld. Wärst du auf den gekommen? Ich nicht.
Ach, um Gottes Willen.
Er stand ja auch nur 8 Mal auf dem Feld bisher, hielt aber in diesen 8 Spielen 73% der Bälle, die auf sein Tor gekommen sind. Ja, und jetzt treffen die beiden direkt aufeinander. Mal gucken, ob das Spiel vielleicht da einen Wechsel an der Spitze dieser Wertung bringen kann. Bringt uns zur letzten Frage. Wie geht er denn aus, der 25. Spieltag?
Oh ja, ne? Also da gucken wir mal auf die erste Begegnung, der FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Also ich schicke da mal eine 2 ins Rennen. Ich glaube, das wird ein Auswärtssieg für die Borussia.
Oh ja, bei Gladbach weiß man ja nie. Ich sag mal eine 0.
Okay, gut. Wolfsburg gegen Schalke haben wir gerade angesprochen. Ja gut, also ich glaube, dass Wolfsburg lässt sich da nicht schon gar nicht von Schalke aufhalten. Nein.
Gehe ich mit, da hält wahrscheinlich der Wolfsburger Castells seinen Kasten sauber und das reicht für die Wolfsburger. Union gegen Köln, das ist ja auch wieder so ein Knallerspiel, aber das gewinnen die Unioner.
In Union traue ich eigentlich immer einen Sieg zu, immer. Und deswegen würde ich sagen, gewinnen sie auch da gegen Köln. Ich würde sagen, das gibt einen Heimsieg an der Alten Försterei, 1.
Mainz gegen Freiburg, ja, Freiburg.
Also ich setze auf Freiburg. Ich sag, das gibt einen Auswärtssieg für Freiburg, eine 2.
Jetzt kommen wir zu Werder gegen Bayern. Ich meine, die Bilanz der Bayern spricht ja jetzt wirklich, du hast es eben ja gesagt, 24 Pflichtspiele in Folge, nicht verloren. Ich denke auch mal, das bleibt so. Lewandowski trifft, wird dann auch tatsächlich mit Klaus Fischer gleichziehen, mindestens, ja, es spricht für die Bayern.
Ja, also ich würde auch sagen eine 2, denn wenn die Bayern, ganz ehrlich, Leipzig, kommen wir ja gleich noch zu, aber Leipzig hängt den Bayern im Nacken, sie haben nur 2 Punkte Vorsprung und die Meisterschaft wollen die Bayern gewinnen, dann müssen sie so Spiele wie gegen Werder, auch wenn es im Weserstadion ist, das müssen die einfach gewinnen, deswegen sage ich 2.
Dortmund gegen Hertha, ja, Dortmund ist im Flow gerade.
Können wir, glaube ich, nichts anderes sagen als eine 1, ja. Sehe ich wenig Chancen für die Hertha.
Leverkusen gegen Bielefeld. Ich glaube ja jetzt, dass Leverkusen, ja, die Krise, sagt man immer so, haben sie überwunden. Nee, pass auf, ich tippe mal auf Unentschieden.
Also bei Bayer weiß man nie, woran man ist. Das könnte durchaus ein Unentschieden sein, weil vielleicht ja genau wieder gegen so eine Mannschaft wie gegen Bielefeld gestrauchelt wird. Aber ich würde ihnen jetzt mal einen Sieg zusprechen. Die haben es schwer genug. Also dann, wenn sie jetzt gegen Bielefeld zu Hause nicht gewinnen, dann werden sie es nie mehr tun. Also sage ich mal eine 1.
Leipzig gegen Frankfurt. Ich tippe ja ungern auf Frankfurt, aber ich tue es in dem Fall mal. 2.
Also im Sinne der Entscheidung rund um die Meisterschaft wäre das natürlich ein ganz, ganz entscheidendes Spiel, muss man sagen. Aber ich glaube, Leipzig lässt sich das zu Hause nicht vom Brot nehmen. Ich tippe auf eine 1.
Und Stuttgart gegen Hoffenheim, da sage ich, da gibt es eine 1. Kalajdzic trifft und Stuttgart gewinnt.
Das ist das einzige Spiel, von dem ich jetzt gesagt hätte, das schreit nach so einem typischen Nuller-Ding. Also nicht 0-0, sondern nach einem Unentschieden.
Ja, und wenn ihr mehr Hinweise zum 25. Spieltag haben wollt, dann hört rein ins Bulli-Special mit Julius Eid und seinen Experten hier bei uns auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder dieses Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das haben wir jetzt für euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist Radsport-Straßenrad-Weltmeister Julien Alaphilippe. Der hat nämlich auf der 2. Etappe von Tirreno Adriatico seinen 1. Saisonsieg geholt und dabei sich auch noch für die Niederlage bei Strade Bianche vor wenigen Tagen gegen Mathieu van der Poel revanchiert. Der hatte ja in der Toskana noch gewonnen. Jetzt hatte er knapp gegen Alaphilippe das Nachsehen. Die haben die Plätze also getauscht.
Roger Federer hat sein Comeback geschafft, aber das von Rafael Nadal lässt weiter auf sich warten. Seit seinem Aus bei den Australian Open pausiert Nadal nun schon die letzten Wochen, muss man sagen. Eine Wildcard hat er für das Turnier in Rotterdam abgelehnt und wird auch nächste Woche in Dubai nicht an den Start gehen. Seine Rückenprobleme sind einfach zu groß. Er fühle sich noch nicht bereit, wieder zu spielen, schrieb er den Organisatoren. Wir wünschen natürlich schnelle Genesung, denn Tennis ohne die ganz großen Namen, egal bei welchem Turnier, das ist ein echter Flop.
Und auch wenn sie nur die erste Runde überstehen wie Roger Federer, jetzt aktuell in der 2. ist er ja gescheitert, aber trotzdem, er ist wieder da und das ist einfach, einfach gut.
Geburtstagskind des Tages.
Ja, wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern und haben uns stellvertretend wieder ein paar besondere, die sportlichen Geburtstagskinder herausgepickt.
71 Jahre alt wird heute Javier Clemente, einer von vielen spanischen Nationaltrainern, die am Ende ja titellos blieben mit der Selección. Aber dafür gewann er ja zweimal die spanische Meisterschaft und das auch noch in Folge 1983 und 84 und dann auch noch mit Athletic Bilbao. Und 1984, der gewann er noch den Pokal und den Superpokal.
59 Jahre alt wird heute Daryl Strawberry, 1983 Rookie of the Year und dann in seiner Karriere achtfacher MLB All-Star, vierfacher World Series-Sieger, aber auch mit ziemlich negativen Seiten behaftet, muss man sagen. Häusliche Gewalt, außereheliche Kinder, Steuerhinterziehung, Drogenprobleme, der hat offensichtlich im Sport, aber auch privat alles mitgenommen, was irgendwie geht.
Nichts ausgelassen, anders als der Mann, um den wir uns jetzt noch kümmern. Ebenfalls 59 wird nämlich Andreas Köpke, der Bundestorwarttrainer, Europameister von 96. Der hat keinerlei solcher Eskapaden in der Vita. Aber neben den schon genannten Erfolgen, also EM 96, nur noch die etwas merkwürdige Geschichte, die sich nach der EM zutrug. Da hatte er ja Frankfurt in Richtung Stuttgart verlassen, wurde dort schon als neuer Torwart präsentiert, wollte dann aber doch lieber zu Barca und landete am Ende bei Olympique Marseille.
Ja, und das ist eine Irrfahrt geworden für ihn, aber er ist eine feste Größe im deutschen Sport und ein sympathischer Torwarttrainer, wie ich finde, unserer A-Nationalmannschaft. Schauen wir noch auf das nächste Geburtstagskind. 34 Jahre alt wird heute der österreichische Skilangläufer Johannes Dürr. Der hat in seiner Karriere eine zweifelhafte Ehre, dass ihm 2014 Epo-Doping nachgewiesen wurde er gesperrt und dann in der ARD-Doku über seine eigenen Dopingpraktiken hat er dann ausgepackt und zudem die Zustände im österreichischen Skiverband offengelegt. Das mündete dann wiederum in Ermittlungen und das Verfahren dann gegen den Erfurter Dopingarzt Marc S.
Und zum Abschluss noch ein positives Geburtstagskind, aber das hat dann mit Drogen bzw. mit Doping nichts zu tun, sondern einfach nur positiv wegen sportlicher Erfolge. David Kubacki, nämlich der zweifache Skisprung-Weltmeister und Sieger der Vierschanzentournee von 2020, der wird heute 31.
Ja, und natürlich sagen wir auch allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages herzlichen Glückwunsch. Lasst euch schön feiern, ob ihr sportlich seid oder nicht. Das ist euer Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Ja, was passierte so alles Sportliches an einem 12. März? Das sagen wir euch jetzt.
Heute vor 68 Jahren, da wurde im Pariser Prinzenpark der Watersnotwedstreit, muss man so sagen wie Raphael van der Vaart, so leicht kehlig, Watersnotwedstreit, ausgetragen. Ein Benefizfußballspiel zwischen Frankreich und einer Auswahl von niederländischen Auslandsprofis zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe vom 1. Februar 1953 in den Niederlanden. Das war gar nicht lustig, das kam aber zum Glück ordentlich Geld zusammen, um da eben den Opfern zu helfen und den Hinterbliebenen zu helfen. In den Niederlanden war der Profifußball zu der damaligen Zeit ja noch nicht zugelassen, doch dieses Benefizspiel trug letztlich auch noch dazu bei, dass sich das in den Niederlanden änderte.
Außerdem jährt sich heute ein tragischer Unfall in der NBA zum 63. Mal. Beim letzten Spiel der regulären Saison stürzte der Power Forward der Cincinnati Royals, Maurice Stokes, kopfüber aufs Parkett. Er konnte zunächst aber weiterspielen, doch drei Tage später fiel er dann plötzlich ins Koma. Die Diagnose: posttraumatische Enzephalitis. Danach ist Stokes gelähmt und dann starb er 1970 an einem Herzanfall.
Ja, traurige Geschichte. Wir haben aber zum Abschluss noch etwas Erfreulicheres, einen erfreulicheren Jahrestag zu begehen, bleiben dafür in der NBA. Heute vor 36 Jahren, da erzielte Larry Bird in einem Spiel für die Boston Celtics 60 Punkte und das ist bis heute ein noch gültiger Franchise-Rekord.
Stand jetzt aktuell.
Ab heute gilt's für die deutsche Handballnationalmannschaft. In Berlin geht's um das Olympiaticket bei einem Vier-Länder-Turnier, bei dem das DHB-Team heute gegen Schweden, morgen gegen Slowenien und Sonntag gegen Algerien antritt, muss mindestens Platz 2 erreicht werden. Und zu dieser Aufgabe hat sich Kapitän Uwe Gensheimer gestern auf einer Pressekonferenz geäußert. Wie ist denn die Mannschaft aus Sicht des Kapitäns drauf?
Konzentriert, fokussiert, der Aufgabe bewusst, die für uns am Wochenende ansteht. Es sind ja Jungs dazugekommen, die das System sehr gut kennen, was Alfred spielen lässt. Besonders natürlich mit Hendrik, Bambam und Raffi von den Kieler Zeiten, die das gewohnt sind, die das Abwehrsystem kennen, Und die auch die Auslösehandlungen im Angriff aus dem FF kennen. Und da gab es keine große Eingewöhnungszeit.
Und was erwartet die DHB-Auswahl gegen Schweden?
Ja, die Schweden haben im Januar gezeigt, wie man mit schnellem Handball, mit guter Abstimmung, guten 1-gegen-1-Situationen, Ball weiterlaufen lassen, sehr, sehr gut Handball spielt. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Respekt vor den Schweden. Wir haben keine Angst, aber wir wissen, dass da eine starke Mannschaft auf uns zukommt.
Würde Uwe Gensheimer denn zustimmen, dass die deutsche Mannschaft Favorit bei diesem Turnier ist? Das sagen ja zumindest die Schweden, die haben die Favoritenrolle mal eben in Richtung DHB abgewälzt.
Es ist eine spezielle Konstellation, in der sehr, sehr viel passieren kann. Das haben die letzten Qualifikationsturniere auch gezeigt. Am Beispiel der Schweden, die damals, glaube ich, im letzten Spiel mit einem 7 Meter nach abgelaufener Spielzeit es geschafft haben, wegen Torverhältnis bei Punktgleichheit dann zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und wer war es damals? Die Spanier haben es dann nicht geschafft aufgrund dessen. Wir wissen, dass hier einiges passieren kann bei so einem Turnier, bei so einer Konstellation. Einen klaren Favoriten mit den Mannschaften, die jetzt hier sind, kann man nicht unbedingt aussprechen. Wir haben eigentlich das Glück, dass wir das Turnier zu Hause austragen können, aber haben jetzt leider keine Zuschauer zur Unterstützung. Wenn das noch der Fall wäre, dann wären wir vielleicht der Favorit, aber so ist es, glaube ich, ziemlich offen.
Der Ausgang ist offen, der Wunsch, der ist allerdings klar.
Ja, die Motivation, die Olympischen Spiele zu erreichen, in welcher Form sie auch stattfinden werden, das muss man ja auch noch dazu sagen, zurzeit ist bei uns allen sehr riesig. Wir hatten ein wunderbares Turnier in Rio 2016, bei dem wir die Bronzemedaille gewinnen konnten. Es war ein Erlebnis, dass wir alle nie mehr vergessen werden, an dem größten sportlichen Event teilzunehmen. Und deswegen ist die Motivation riesig von uns allen, wieder bei den Olympischen Spielen dabei sein zu dürfen.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Ja, da bleibt uns jetzt wie immer zum Abschluss die Vorschau auf das, was sportlich passieren wird, entweder am Tag selbst oder eben am Wochenende, so wie jetzt. Und wir haben dafür auch ein paar Tipps rausgesucht.
Ja, das volle Fußballbrett in den europäischen Ligen, wie ihr das am Wochenende gewohnt seid. Viel Brisanz, vor allem beim Derby zwischen Arsenal und Tottenham. Sonntag ab 17.30 Uhr gibt's das.
In der BBL steigt der 23. Spieltag unter anderem am Sonntag mit dem Topspiel. Die Bayern Baskets gegen die EWE Baskets Oldenburg.
Biathlon gibt's in Nove Mesto, Ski Alpin der Damen in Ore und Ski Alpin der Herren in Kranjska Gora. Dazu sind dann noch die Langläuferinnen und Langläufer im Engadin zu Gast.
Die Deutsche Eishockeyliga trägt Partien aus, 26. und 27. Spieltag.
Und The Players im Golf, das inoffizielle 5. Major läuft. Titelverteidiger Rory McIlroy, also der Mann, der 2019 das Turnier gewonnen hat. Im letzten Jahr wurde es ja aus Covid-Gründen dann vor dem Ende abgebrochen. Rory McIlroy, der hat gestern schon mit einem Quadruple-Bogey an der 18 in einer insgesamt sehr miesen Runde wohl die Chance vergeben, seinen Titel zu verteidigen. Der kam mit einer +7 ins Clubhaus, das sieht nicht gut aus.
Oh ja, gut, das ist so mein Niveau, möchte ich fast sagen. Also auf jeden Fall Quadruple-Bogey, das kenne ich auch. Aber nee, mit einer 7 würde ich niemals ins Clubhaus kommen. Na, aber für ihn ist das natürlich unfassbar. Naja gut, also kann eben auch den Größten der Branche passieren. Was macht man jetzt noch so übers Wochenende? Sind wir Montag wieder da, oder?
Ja, ne? Ich glaube, wir werden Montag wieder da sein. Ne? Mal wieder ein bisschen Stand jetzt machen. Vielleicht dann auch mit Golf. Auf jeden Fall kriegt ihr Golf am Montag aufgearbeitet bei Nur Golf. Das kommt dann auch noch.
Also, Montag früh, 7.07 Uhr, Stand jetzt natürlich wieder mit uns beiden und hoffentlich auch mit euch. Und in der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcatcher mit dem Podcast eurer Wahl.
So ungefähr, genau.
Schreibt eine kurze Bewertung und ansonsten hört bitte sehr gerne weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Sport um die Uhr für die runden Ohren oder irgendwie so, ne? War mein Text, der jetzt kommen sollte. Sport für die Ohren, rund um die Uhr natürlich. Ihr wisst, was wir meinen, kleiner Schabernack zum Freitag. Wir sind schon ein bisschen in Wochenendlaune, das soll auch mal sein.
Wir haben schon leichten Schwips.
Natürlich, es ist schon nach 4, also nach 4 Uhr morgens. Kein Bier vor 4, weißt du ja.
Ja, hast recht, völlig richtig.
Deshalb, schönes Wochenende jetzt von uns bis Montag dann. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.